Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger. No.
Schön, dass ihr dabei seid. Meistens kennen wir sie schon ein Leben lang. Sie sind eine andere Generation und für uns und sie sind wir gleichermaßen eine großartige Gelegenheit, durch gegenseitigen Austausch mehr übers Leben zu erfahren. Unsere Großeltern lohnt es sich in der Regel kennenzulernen, es lohnt sich zu connecten. Wir stellen euch heute unter anderem eine Methode vor, die besonders offen ist, mithilfe derer sich viel über das erfahren lässt, was andere Menschen schon so erlebt haben. Lohnt sich vielleicht auch eben für ein Gespräch mit den Großeltern.
Ich möchte eine möglichst ungefilterte Erzählung haben. Das heißt, ich moderiere das irgendwie an. Und dann will ich eigentlich, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, möglichst frei in so einen Redefluss kommt und nicht irgendwie durch Nachfragen Worte in den Mund gelegt bekommt oder irgendwas suggeriert wird. Mhm. Und das muss man erstmal schaffen mit Personen, die man eigentlich seit Tag 1 kennt.
Wir helfen dabei, wie das dann gehen kann. Den Historiker Stefan Zeppenfeld, den hört ihr später hier. In einem Austausch stehen auch Erik und seine Großmutter Erika. Und mit ihnen spreche ich jetzt darüber, wie sie einander begegnen und was sie an diesen Begegnungen besonders zu schätzen wissen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Moin.
Ihr beiden, wenn ich das verraten darf, seid fast 20 und etwas über 70 Jahre alt, wohnt in verschiedenen Städten. Wenn ihr mal verraten könnt, wann habt ihr euch das letzte Mal getroffen und in Ruhe geredet, abgesehen von dem Gespräch, was wir hier jetzt gemeinsam haben?
Das ist noch gar nicht so lange her. Wir haben von Eriks Eltern den Kater gehütet und in seiner Stadt. Und dann ist er auch zu uns gekommen und wir sind zusammen essen gegangen und so und haben geredet.
Und wie oft ist das ungefähr, Erik, was hast du?
Also auf jeden Fall die großen Familienfeste, die so viele feiern, also Weihnachten, Ostern, Geburtstage. Ich würde mal sagen, 6-mal im Jahr sieht man sich fest und dazwischen immer spontan.
Und wenn man sich so ein Treffen mit euch vorstellen muss, was passiert da so? Was macht ihr zusammen?
In der Regel spielt Essen eine Rolle, wie bei vielen Familien, glaube ich. Also man trifft sich oft an einem Tisch und manchmal geht man zusammen spazieren oder es sind Besuche von Museen oder Urlaube zusammen. Sowas gibt es ja auch manchmal.
Mhm. Und was für Themen kommen da meistens mit auf den Tisch?
Also wir reden oft über berufliche Situationen. Also ich bin ja jetzt ganz neu im Berufsleben eingestiegen. Meine Großeltern sind jetzt vor einiger Zeit wieder ausgestiegen, könnte man vielleicht so sagen. Und trotzdem gibt es da ja vieles, was die jeweils andere Seite interessiert. Da werden Erfahrungen ausgetauscht und es ist auch viel einfach reden über die Familie und reden über Freunde, Freundeskreise und sich ändernde Lebenssituationen. Also da setzt man dann meistens an, wenn es jetzt um Gespräche zwischen Enkel und Großmutter geht zum Beispiel.
Mhm. Und sprecht ihr auch miteinander darüber, wie es ist, jetzt heute in deinem Alter zu sein? Vergleicht da vielleicht auch, Erika, wie das in deinem Alter damals war?
Ja, schon. Ziemlich häufig sogar, finde ich. Also, oder mir kommen solche Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob ich die Erik gegenüber immer so äußere. Aber er hat eine ganz andere Lebenswirklichkeit, als ich die hatte, als ich so alt war wie er. Ich bin früh Mutter geworden und habe dann mit einem kleinen Kind studiert und war verheiratet und also eine ganz andere Situation. Mhm. Und Erik ist also ganz frei und probiert aus und lebt sehr, sehr ungebunden bisher noch, finde ich.
Und wenn
aber
du,
schön.
Wollte ich gerade fragen, wenn du diesen Unterschied feststellst, gefällt dir das, wie er das jetzt gerade macht oder machen kann?
Ja, das gefällt mir sehr, weil er sich noch nicht so festlegt und weil das auch nicht so finanziell irgendwie alles festgelegt ist. Er probiert sich aus, finde ich, im Moment. Ich glaube, das sieht er nicht so. Ich glaube, er denkt, dass er jetzt eine ganz feste Ausbildung macht und dass die auch bleibt. Aber vielleicht wird es auch noch anders. Das weiß ich nicht so genau.
Mhm. Und Erik, kannst du dich da reinversetzen in dieses andere Leben, was Erika hatte?
Jo, auf jeden Fall. Also heutzutage ist es ja, glaube ich, in den seltensten Fällen so, dass man in meinem Alter schon mal so gesprochen Haus und Kinder hat. Das könnte ich mir nicht vorstellen und ich kenne auch niemanden in meinem Alter, der das hat in meinem Umkreis. Und trotzdem habe ich jetzt diesen Schritt aus der Schule rein ins Berufsleben als sehr bindend empfunden. Also ich habe mich schon deutlich erwachsener gefühlt und irgendwie, ich bin auch ausgezogen jetzt vor nicht allzu langer Zeit und habe das alles als einen großen Schritt ins Erwachsene, ins feste Leben empfunden. Aber natürlich, wenn man das mit der damaligen Lebensrealität meiner Großmutter vergleicht, ist das ein Klacks. Also für mich wäre im Moment eine Hauskatze ein großer Schritt. Und das ist ja verglichen mit einem eigenen Kind jetzt doch nochmal ein Unterschied.
Mhm. Trotzdem bist du ja schon in der großen Entwicklung, sind ja große Schritte, die du da gehst, große Entwicklung. Und eure Beziehung, die entwickelt sich da sicherlich auch mit. Nehmt ihr das wahr?
Ich nehme das so, ja, ich nehme das schon so wahr. Also ich finde nicht, dass sie sich auseinander oder großartig zusammenentwickelt, aber ich finde die Ebene, auf der man sich unterhält, und die ist so ein bisschen eine andere. Also früher, aus meiner Perspektive, war die Großmutter immer die Person, zu der man so aufschaut und die Weise der Familie, und also Weise im Sinne von schlau und gebildet. Und das hat sich nicht geändert. Also meine Großmutter ist eine schlaue Frau und das steht gar nicht zur Debatte. Aber es hat sich so ein bisschen das Verhältnis verändert, dass man einfach auf dieses Wissen der anderen Generation zugreift zum Beispiel und dass man viel davon profitiert, oder dass ich viel davon profitiere, was meine Oma schon so erlebt hat und was sie mir erzählen kann.
Mhm. Erika, wie würdest du das beschreiben? Profitierst du auch in dieser gleichen Form von dem Kontakt?
Andersrum. Ich würde jetzt nicht hier vor dem PC sitzen und mit dir sprechen, weil ich das gar nicht hinkriegen würde. Da sind manche Sachen, die er einfach jetzt schon viel besser kann als ich. Was er da so beruflich macht und so, finde ich hochinteressant, aber ich könnte das ja gar nicht. Ich hätte das wahrscheinlich auch nie für mich ins Auge gefasst. Mhm. Das hätte man auch in meinem Alter nie gemacht als Frau, nie. Da waren auch noch so diese Unterschiede zwischen Mann und Frau viel größer.
Gab es auch mal so explizite Momente, in denen ihr durch ein Gespräch miteinander, voneinander lernen konntet?
Ja, das finde ich schon. Also zum Beispiel wohnt er mit einem Freund zusammen, den er schon aus, glaube ich, Kindergartenzeiten kennt und mit dem er auch Abitur gemacht hat. Und die wohnen jetzt in einer Wohngemeinschaft. Und der junge Mann ist homosexuell. Und für mich war das am Anfang auch gewöhnungsbedürftig, den zu sehen, weil er dann so einen Rock anhatte und bunte Haare hatte und so. Und, aber das lernt man, damit umzugehen, wenn Erik eben ganz nett von dem erzählt und den total gut findet.
Erik, wo gab es Momente, wo du von Erika gelernt hast?
Gelernt auf jeden Fall, also was sowas angeht, wie mit 19 zum Beispiel Verantwortung übernehmen. Also nicht, dass ich jetzt aktiv so einen steilen Lebenswandel wie meine Großmutter in Betracht ziehen würde, dass ich mich jetzt fest für eine Familie binden würde oder sowas. Aber durchaus, dass man schon mal in Betracht ziehen kann, mit 19 gewisse Entscheidungen zu treffen. Also das könnte man vielleicht schon sagen, dass meine Oma mich dadurch ihre Geschichte geprägt hat, weil das vielleicht in anderen Familien einfach anders läuft. Und da kann ich so ein bisschen sehen für mich, dass ich da mich ein bisschen daran orientiere. Nicht zu stark, aber doch ein bisschen.
Und gibt es auch Momente, wo ihr das Gefühl habt, oh, na, da stoße ich jetzt mit meinem Verständnis aber doch ganz schön an meine Grenzen. Also da kriege ich es nicht so richtig hin, die Brücke zu bauen.
Bei den Familienessen war das zumindest eine Zeit lang schwierig, weil Eriks Familie, also Erik auch, weil die erst vegetarisch und dann vegan geworden sind und wir schon so eine Neigung zur vegetarischen Ernährung haben, aber mit vegan nicht so richtig zurechtkommen. Und so Weihnachtsessen vegan war nicht so ganz ohne, erstmal.
Klassiker in den Familien, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Und wie geht ihr dann damit um, wenn ihr merkt, na, da ist die Person anders oder da ist die Weltsicht vielleicht eine andere?
Mhm. Die Elternfamilie von Erik und Erik, die haben uns zugestanden, dass wir das, was wir dann zum Weihnachtsessen oder Osteressen oder so beitragen, dass das durchaus auch vegetarisch sein darf und nicht vegan sein muss. Und das mache ich dann auch so.
Erik, gibt es irgendein Thema, was du schon immer gerne mit Erika besprochen hättest, aber wo du dir jetzt bis jetzt nicht so richtig sicher warst, wie du das ansprechen sollst?
Also ich muss sagen, wir haben eine sehr offene Gesprächskultur. Ich würde meiner Oma eigentlich ziemlich alles erzählen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sie mich dafür verurteilt oder sowas. Weil das ist so der Unterschied zu vielleicht meinen Eltern oder sowas, weil die ja noch direkter in der Erziehung einbezogen sind. Ich muss auch sagen, denen würde ich fast alles erzählen, glaube ich. Aber insgesamt haben wir eigentlich eine sehr offene Gesprächskultur. Deshalb, ich glaube, ich würde fast alles erzählen und würde es dann einfach nur ein bisschen anpassen, sagen wir mal so.
Wir haben jetzt vor allem darüber gesprochen, wie ihr miteinander sprecht und worüber. Habt ihr auch schon mal überlegt, das alles mal aufzuzeichnen, euch Notizen irgendwie gemacht, um vielleicht die ein oder andere wichtige Geschichte nicht zu vergessen?
Also ich persönlich habe das noch nicht in Betracht gezogen für mich, weil ich mich an den Großteil eigentlich immer erinnere. Also natürlich geht sowas verloren über Zeit, aber ich glaube, an den Großteil erinnere ich mich. Ich habe tatsächlich einmal mit meinem Opa für ein Schulprojekt damals in Geschichte ein Interview gemacht über 10 bis 15 Minuten, wo wir klassische Geschichtsthemen einmal aufgezeichnet haben. Aber das war dann eben in diesem Schulrahmen und das war jetzt nicht die Lebensgeschichte einmal runtergebetet, sondern das war spezifisch auf irgendwelche Fragen bezogen.
Und da war aber auch eine niedliche Situation dabei. Da hat nämlich Erik meinen Mann gefragt, wann er das erste Mal im Ausland war, während seiner Schulzeit. Wie, hat er gesagt, im Ausland und dann noch das erste Mal. Das ging natürlich bei uns nicht.
Wieso nicht?
Weil das Geld nicht da war von den Eltern und weil die das nicht gemacht hätten.
Erika, gibt es irgendwas, von dem du sagst, das möchtest du Erik auf jeden Fall noch aus deiner Lebenszeit mitgeben, wo du vielleicht...
Ich habe heute beim Frühstück gemerkt, da haben wir über Flucht und Eltern, Großeltern und so gesprochen. Ich glaube, es wäre gut, wenn Erik seinen Vater auf jeden Fall nochmal befragen würde, was mit seinen Eltern war, denn die sind beide tot und da kann nur noch sein Vater Informationen übergeben. Das merke ich jetzt in meinem Alter. Meine Eltern sind tot und ich vermisse Informationen, die ich eigentlich noch gerne gehabt hätte.
Erik und Erika, Großmutter und Enkel, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich wünsche euch weiter so einen schönen Austausch miteinander. Das klingt sehr schön. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und zwar mir ein inneres Blumenpflücken.
Schönen Tag euch. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Die Lebensgeschichte von unseren Großeltern, die ist ja auch sehr eng mit unserer eigenen verknüpft. Schließlich gäbe es uns auch gar nicht ohne sie. Aber wie kann ich ihre Erinnerung konservieren für den Moment, wenn ich sie nicht mehr da habe und sie nicht mehr selbst erzählen können? Eine Methode dafür ist die Oral History. Und wie die uns helfen kann, das erzählt mir jetzt Dr. Stefan Zeppenfeld. Stefan ist Historiker am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte und Public History an der Uni in Bochum. Hallo.
Hallo.
Was würdest du raten, wenn ich meine Großeltern da befragen will, ob sie mit mir über ihr Leben sprechen möchten? Wie kann ich das am besten tun?
Naja, am besten signalisiert man einfach grundsätzlich, dass die Geschichte, die sie zu erzählen haben über ihr eigenes Leben, also das, was sie getan haben bis zu dem Moment, was sie erlebt haben, bis wir uns treffen und uns darüber unterhalten, dass es halt relevant ist. Also ich glaube, das ist etwas, was viele Leute überhaupt nicht so auf dem Schirm haben, dass so die eigene Alltagsgeschichte wirklich spannend sein kann. Und dann muss ich natürlich anleiern und überhaupt erstmal in diese Gesprächssituation kommen, denn was wirklich wichtig ist, Oral History Interviews brauchen Zeit. Also es ist immer sehr viel mehr Zeit, die am Ende dafür drauf geht, wenn man erstmal im Gespräch ist, als man sich das vorher vorstellt.
Mhm. Und welche Fragen sollte ich da im Vorfeld vielleicht klären, welche Dinge ansprechen?
Also wenn man normalerweise an so ein professionelles Oral History Interview rangeht, schafft man ja eine künstliche Gesprächssituation. Also meistens gibt es einen Gegenstand, der mich besonders interessiert, irgendwas Inhaltliches. Egal, ob die Person jetzt irgendwas Besonderes erlebt hat, was relevant ist, ob sie aus einer bestimmten Region kommt, wo mich die Geschichte interessiert oder ob sie sich politisch oder sozial irgendwo engagiert hat. Und darüber kommt man quasi in ein Vorgespräch, bahnt das an und redet dann mit den Personen ausführlich drüber. Und das ist natürlich was anderes, wenn ich mit den eigenen Großeltern spreche, die ich halt seit dem Tag meiner Geburt kenne. Mhm. Und da ist halt das Besondere, eigentlich ist so die oberste Prämisse der Oral History, auch wenn es in der Methode unterschiedliche Herangehensweisen gibt, ich möchte eine möglichst ungefilterte Erzählung haben. Das heißt, ich moderiere das irgendwie an und dann will ich eigentlich, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, möglichst frei in so einen Redefluss kommt und nicht irgendwie durch Nachfragen Worte in den Mund gelegt bekommt oder irgendwas suggeriert wird. Mhm. Und das muss man erstmal schaffen mit Personen, die man eigentlich seit Tag 1 kennt.
Absolut. Da möchte ich dann, weil das so wichtig ist, vielleicht dann nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, man moderiert das irgendwie an. Wie leite ich das denn am besten ein? Also wir sind jetzt in der Situation des Interviews. Wie beginne ich?
Da gibt es natürlich jetzt nicht die goldene Herangehensweise. Etwas, was sich bewährt hat in meinen Interviews, wie ich meine Interviews normalerweise starte, ist, ich sage, ne, heute ist der 26. August 2023. Ich treffe mich heute mit Utz Dreger. Ich freue mich, dass Utz sich so viel Zeit nimmt, um mir aus seinem Leben zu berichten.
Gerne.
Sagt vielleicht was zu dem Wetter draußen. Und dann kommt die Überleitung und ich sage, lieber Utz, Alles fing damit an, dass du, ich fabuliere jetzt mal frei raus, am 13. Februar 1986 in der Nähe von Hannover geboren wurdest. So, und dann muss man die Stille aushalten, bis das Gegenüber diesen Gesprächsfaden aufnimmt und sagt, ja, und in meinem Elternhaus war es so und so. Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt das und das. Und darüber quasi einen Gesprächsfaden stricken zu können, den mein Gegenüber, also in dem Fall Opa oder Oma, selbstständig gestalten können.
Super, kann ich mir total gut vorstellen. Jetzt ist nur die Sache, ich stelle mir auch vor, okay, die erzählen ja, mein Vater war Mechatroniker und meine Mutter und so weiter. Und dann aber springt man ja vielleicht in der Erzählung automatisch, weil man sich dann an sein 7. Lebensjahr oder den 15. Geburtstag erinnert. Sollte ich dann da unterbrechen oder einfach geschehen lassen?
Also im Großen und Ganzen würde ich dazu raten, die Erzählung immer erstmal geschehen zu lassen. Also es ist ja ganz normal, dass wenn ich dann irgendwie aus meiner Zeit mit 22 erzähle und ich merke, oh, ich habe was vergessen, was mit 13 passiert ist, was man quasi als Wissen braucht, um zu verstehen, warum ich mich jetzt so oder so entschieden habe, dann ist das ganz normal, dass es auch immer Rückgriffe gibt. Also es gibt nicht diese eine chronologische Erzählung, gibt es vielleicht auch manchmal, aber dann wäre ich vielleicht skeptisch. Aber ich würde dazu raten, diese Geschichte erstmal abzuwarten. Denn normalerweise ist es so, bei diesen Interviews, ich höre mir diese Geschichte en bloc an, weil das ist ja auch spannend, weil man da auch so gewisse Narrative und ja auch Motive im eigenen Handeln dann sehr schön rauskitzeln kann. Und dann gibt es normalerweise so eine zweite Runde, bei der ich spezifische Nachfragen stellen kann. Mhm. Also da frage ich dann, so, du hast eben in einem Nebensatz angerissen, das und das und das. Und könntest du da vielleicht noch näher was zu sagen? Das ist total spannend für mich. Erzähl doch mal, was du damit gemeint hast.
Und diese zweite Runde, ist die direkt im Anschluss oder sollte ich mir da vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit lassen, mir das Gesagte auch nochmal anhören, Notizen machen und so?
Also ich bin bisher immer damit ganz gut gefahren, das einfach meinem Gegenüber zu fragen, weil meine Rolle ist ja dann erstmal sehr passiv. Ich habe mir dann vielleicht eine Stunde, zwei Stunden angehört, aber da kann natürlich auch eine gewisse Müdigkeit eintreten. Wenn man erstmal zwei Stunden geredet hat, ist es vielleicht auch nett, wenn man absetzt, einen Kaffee trinkt, das Aufnahmegerät oder die Kamera ausmacht und dann später nochmal reinkommt. Aber ich habe auch oft erlebt, dass mein Gegenüber dann gesagt hat, nee, komm, wir machen jetzt weiter, wir sind einmal so gut drin. Wichtig ist halt, dass man eine möglichst angenehme Gesprächssituation schafft. Und dazu gehört natürlich auch, sich nach den Befindlichkeiten und Vorlieben des Gesprächspartners zu richten.
Okay, also ich habe jetzt verstanden auch, wie ich auf bestimmte Aspekte dann vielleicht auch ein bisschen genauer eingehen kann. Jetzt neigen Menschen ja dazu, das eigene Leben auf eine bestimmte Art und Weise zu erzählen, auch vielleicht Geschichten zu wiederholen oder so Deutungsmuster des Lebens des eigenen. Opa war ja immer so oder und so. Wie hole ich die denn da charmant weg?
Also ich würde sagen, das ist dann wirklich der Punkt, an dem das Interview richtig spannend wird. Also man merkt das ja auch, ne? Auf welche Punkte kommt mein Gegenüber immer wieder zu sprechen? Was sind wirklich die Dinge, die prägend waren, die sich immer wieder einschleichen? Und spannend wird es natürlich, wenn man das sogar hinterfragen kann oder dazu das Gegenüber, in dem Fall Oma und Opa, dazu bekommt, nochmal neu über Sachen nachzudenken. Aber das ist natürlich schwierig.
Weil du gerade sagtest, Opa und Oma sitzen vielleicht vor mir. Wie ist deine Erfahrung, Einzelinterviews lieber oder Leute gemeinsam? Oder kann man das nicht sagen, weil das ist je nach Typ ganz unterschiedlich und Konstellation auch?
Also aus der geschichtswissenschaftlichen Perspektive auf die Interviews würde ich sagen, dass Gruppeninterviews eher ungewöhnlich sind. Das ist dann vielleicht eher was es in den Sozialwissenschaften gibt oder vielleicht sogar in der Verhaltenspsychologie. Aber in dieser Annahme, dass man möglichst unangetastete Erzählungen haben, die erstmal von der Person selbst ausgehen, ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, die Person immer einzeln zu befragen.
Und deine Erfahrung, sensible Themen, da ruhig nachbohren, weil man sonst vielleicht gar nicht drankommt, oder geht das zu weit?
Naja, das ist ja eine Besonderheit in dieser Situation, wenn ich mich hinsetze und mit Oma oder Opa dieses lebensgeschichtliche Interview führe, weil ich weiß ja wahnsinnig viel über das Leben. Also jeder wird ja irgendwelche Anekdoten aus der Kindheit von Opa und Oma kennen. So, und es gibt ja irgendwie auch ein Wissen, sollte es sowas gegeben haben wie Familienschicksale oder auch die gelöste Verlobung, bevor Opa und Oma sich kennengelernt haben. Also Dinge, die vielleicht eher nicht so gern erzählt werden, das weiß ich ja trotzdem. Das heißt, in dem Moment, wo das in dieser eigenen Erzählung nicht vorkommt, bin ich ja quasi dazu angestachelt, nachzufragen. Auch wenn das natürlich eine unangenehme Situation bedeutet. Aber ich will es ja im Prinzip trotzdem wissen, weil es zu der Geschichte dazugehört. Und das ist natürlich etwas Besonderes, wenn ich meine Gegenüber, Opa und Oma, so gut kenne, als wenn ich jetzt eine Person treffe und sie befrage in einem lebensgeschichtlichen Interview, die ich vielleicht vorher noch nie gesehen habe und die keinen ellenlangen Wikipedia-Eintrag hat, wo ich da auch über die Schicksalsschläge Bescheid weiß, bevor ich in diese Gesprächssituation gehe.
Das macht dir als Theoretiker natürlich und Praktiker große Freude, aber also du würdest sagen, eher rantreten, eher die Intimität wagen und so.
Man kann das ja sehr, sehr vorsichtig einführen, ne? Also man muss ja nicht sagen, aber das stimmt doch nicht, was du eben gesagt hast, weil das war doch so und so. Aber man kann ja sagen so, ich habe ja damals auch mal gehört oder das hat mir Tante Luise auch mal erzählt. Stimmt das denn eigentlich? Wie war denn eigentlich deine Sicht auf die Dinge? Es ist aber natürlich auch vollkommen in Ordnung, wenn du nichts dazu sagen willst. Ne? Also,
dass eure Hochzeitsreise ein Riesenreinfall war, damals in Nizza in den 60ern.
Ja.
Die Methode Oral History hat uns Stefan Zeppenfeld vorgestellt. Er ist Historiker am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte und Public History an der Uni Bochum. Vielen Dank, Stefan.
Sehr gerne.
Tschüss. Und auch ihr, macht's gut. Das war der Ab21 Podcast. Mein Name ist Lutz Träger. Ich wünsche euch gute Gespräche, vielleicht ja mit euren Großeltern.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.